Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Nach Politik und Protest auf der Berlinale geht es seit dem Wochenende um die Biennale. Am 9. Mai eröffnet die Kunstbiennale in Venedig und ob Russland teilnehmen darf, darüber wird gestritten. Wir berichten gleich. Außerdem über Alfred Schnittkes Oper Leben mit einem Idioten am Theater Magdeburg, die Ausstellung Laboratorium der Lüste in Zürich und Reaktionen auf die Einstellung des Freiwilligenprogramms Kulturweit. Gerade treten ja russische Athletinnen und Athleten bei den Paralympischen Spielen und zwar wieder unter russischer Flagge an. Und wenn es nach dem Leiter der Biennale Stiftung in Venedig geht, Pietrangelo Butafuoco, dann wird Russland auch auf die internationale Kunstbühne zurückkehren. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 könnte Russland auf der Biennale, die im Mai eröffnet wird, wieder vertreten sein. Die italienische Regierung distanziert sich davon und heute protestiert die Ukraine. Russland nutze die Kultur offen als Instrument der politischen Einflussnahme, heißt es aus Kiew. Unser Kunstkritiker Carsten Probst berichtet regelmäßig über die Biennale in Venedig. Carsten, der Pavillon Russlands, der steht sowohl bei den Kunst- wie auch bei den Architekturbiennalen seit 2022 leer. Wie begründet denn Biennale-Chef Pietrangelo Butafuoco nun, dass sich das ändern soll?
Ja, also das Argument ähnelt entfernt dem pazifistischen Ansatz, der immer so ganz gern für die Olympischen Spiele bemüht wird. Also dass zwischen verfeindeten Nationen, die an den Spielen teilnehmen, während der Olympiade die Waffen schweigen mögen. Aber Butafuoco meinte jetzt nun sinngemäß, dass Kultur immer über der Politik stehe, dass die Biennale alle Konfliktparteien der Welt einlade, um über die Kunst zum Dialog miteinander zu finden. Und sprach dann auch noch von einer Diplomatie der Schönheit. So viel Frömmigkeit hat natürlich wirklich zu einem weltweiten Aufschrei von Künstlerinnen und Künstlern geführt. Also jetzt nicht nur von ukrainischer Seite. Es gibt einen offenen Brief inzwischen an die Biennale. Pussy Riot haben eine Gegenaktion angekündigt. Und Sie haben es jetzt ja schon erwähnt, sogar die Regierung Meloni, deren Mann Butafuoco eigentlich ja ist für die Biennale, hat sich inzwischen vehement distanziert.
Wie sieht das denn eigentlich formal aus, ob ein Land dabei ist oder nicht? Entscheidet das tatsächlich die Biennale? Die Pavillons, auch der russische, sind ja im Eigentum der jeweiligen Länder. Also ob die da was ausstellen oder nicht, hat Italien da Einfluss drauf?
Das stimmt, ja. Absolut, das ist absolut richtig. Das ist eine absolute Grauzone. Das wurde bisher eigentlich auch nie so wirklich getestet, muss man sagen. Es ist ein einträgliches Geschäft für die Biennale. Damit verdienen sie ihr Geld, denn die partizipierenden Länder bezahlen nicht nur ihre Auftritte, sondern sie bezahlen sozusagen auch Standmieten für ihre Pavillons, gerade auch die dann außerhalb der Giardini noch dazukommen. Und das Geld fließt dann auch in den Topf der Biennale. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich in der Verantwortung dieser jeweiligen Nationen ist. Aber gleichzeitig ist es einfach ein ganz gewöhnlicher Standvertrag, also ein ganz gewöhnlicher Vertrag, der da mit der Präsentation abgeschlossen wird.
Was wird denn Russland zeigen oder was will Russland zeigen in seinem Pavillon?
Ja, so ungefähr weiß man das. Die Vorabbeschreibungen sind jetzt nicht ganz klar. Es soll um eine Art Musik- oder Tanzfestival mit Teilnehmenden aus zahlreichen Ländern gehen, gerade auch aus Afrika und Lateinamerika, dazwischen so einige jüngere, aber eher unbekannte russische Künstlerinnen. Man möchte sich, so scheint es betont, als multikulturell inszenieren. Zu den bekanntesten russischen Teilnehmerinnen gehört Maria Vinogradova, eine bekannte Bolschoi-Solotänzerin, die schon früher so bei etlichen heimatbezogenen russischen Kulturevents seit dem Ukraine-Krieg aufgetreten ist und immer wieder ihre Nähe zum russischen Brauchtum und zu den russischen Soldaten als Verteidiger des Vaterlandes bekundet hat. Dann finde ich auch die Leiterin Anastasia Kaneeva, sie ist Tochter eines FSB-Generals, also des Geheimdienstes, der auch mit der Rüstungsindustrie verbandelt ist, der auf der Sanktionsliste der EU steht. Und Kaneeva hat für ihre Kunstprojekte in Moskau auch mit Ekaterina Vinokurova, der Tochter von Sergei Lavrov, zusammengearbeitet. Also das leitende Personal, kann man sagen, dieses russischen Pavillons gehört zur aktuellen Nomenklatura.
Die Ukraine ist wahrscheinlich auch deswegen empört. Sie wird vertreten sein auf der Biennale und zwar mit einer Installation von Jana Kadirova. Das Projekt der Ukraine wird morgen vorgestellt und es geht um Kunst dabei, die vor der Front gerettet worden musste, also vor dem Krieg.
Ja, das ist richtig. Also Sana Kadyrova war schon früher öfter mal für die Ukraine auf der Biennale vertreten, muss man sagen. Also man kennt diese Art von Intervention eigentlich von ihr schon. Das Projekt, das diesmal im ukrainischen Pavillon ausgestellt werden soll, ist eigentlich ein älteres Werk von ihr, so eine große Standskulptur, die sie ursprünglich 2019 für den öffentlichen Leon-Tüch-Park im ukrainischen Pokrovsk aufgestellt hatte. Sie sieht aus, diese Skulptur, wie ein monumentaler, so in Origami-Technik gefalteter Hirsch. Und tatsächlich besteht sie aber aus 3D-gedruckten Betonplatten. Und 2024 wurde diese Skulptur abgebaut, quer durch die Ukraine transportiert, sozusagen auf der Flucht vor den russischen Artillerie, die ja Pokrovsk auch zunehmend beschossen hat. Und es ist also quasi eine Skulptur, die jetzt auf ihrer Fluchtbewegung bei verschiedenen Stationen in Europa, auch in Berlin zu sehen war. Die soll im Mai in Venedig dann in einer Installation über Sicherheitsgarantien zu sehen sein, also über die Frage, wie die Ukraine sich künftig gegen russische Aggression denn verteidigen soll, da sie in den 90er Jahren freiwillig ihre Atomwaffen abgegeben hat.
Carsten Probst über die Diskussion um die Pavillons der Kunstbiennale von Venedig. Die Ausstellung dort beginnt am 9. Mai. Diese Weltkunstschau in der Lagune, die war zunächst, wir haben es gerade gehört, ein virtuoser Marketingtrick. Andere Länder tragen die Kosten für eine Ausstellung, die Touristen nach Venedig lockt und über die allüberall berichtet wird. Sie ist aber eben auch ein Ort des Austauschs, eine Begegnung der Kulturen. Dieser Geist weht auch durch das Programm Kulturweit der deutschen UNESCO-Kommission. Das schickt junge Deutsche ins Ausland, um in Kulturinstitutionen etwas zu lernen über die Kulturen anderer Länder und zugleich auch etwas zu erzählen von der deutschen Kultur. In den letzten 17 Jahren sind so 6.500 Männer und Frauen zwischen 18 und 26 Jahren kulturweit unterwegs gewesen. Jetzt wird das Programm, das vom Außenministerium mit 5 Millionen Euro jährlich finanziert wird, eingestellt. Am Samstag haben wir darüber mit dem Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission Roman Luckscheiter gesprochen. Wladimir Balzer hat dazu heute Reaktionen im politischen Berlin gesammelt.
Jedes Ministerium muss sparen, also auch das Auswärtige Amt. Das Budget des deutschen Außenministeriums liegt bei gut 6 Milliarden Euro. Wenn davon 5 Millionen eingespart werden, wie in diesem Fall, sind das 0,08% des Etats. 0,08%. Diese Einsparung bedeutet in diesem Fall, dass ein 17 Jahre lang laufendes internationales Programm für Jugendliche beendet wird. Zunächst ohne Nachfolge. Claudia Roth war früher Kulturstaatsministerin in der Ampelregierung und ist jetzt für die Grünen im Bundestagsunterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik.
Das ist verglichen zu den Gesamtsummen, die in diesem Haushalt sind, die auch im Haushalt des Auswärtigen Amtes sind, ist es wirklich eine kleine Summe. Es ist eine kleine Summe, die aber, wenn es fortgeführt wird, ganz viel erreichen kann und wenn es gestrichen wird, leider uns teuer zu stehen kommt.
6.500 junge Menschen waren in über 50 Ländern, vor allem in Osteuropa und Zentralasien, um dort auszuhelfen. Etwa beim Schutz von Kulturgut oder bei Sportprojekten oder beim Naturschutz. Vor allem aber bei der Vermittlung der deutschen Sprache. Also junge Muttersprachler, die in zum Teil entlegenen Schulen Neugier auf Deutschland gemacht haben und auf die hiesige Sprache. Botschaften vor Ort könnten nun Probleme bekommen, den Unterricht unserer international eher kleinen Sprache in bestimmten Regionen überhaupt aufrechtzuerhalten. Angesprochen auf die Einstellung der Förderung durch das Auswärtige Amt hat Sprecher Josef Hinterseher bei der regelmäßigen Regierungspressekonferenz eher dünne Worte übrig.
Wir schätzen das Programm kulturweit natürlich sehr. Auch die Netzwerke, die daraus entstanden sind. Und diese Netzwerke wollen wir natürlich weiterhin pflegen. Das ist sehr wichtig. Aber wie Sie selbst schon erwähnt hatten, gibt es eben auch budgetäre Zwänge, Haushaltszwänge, die uns dazu veranlasst gesehen haben, dieses Programm leider einstellen zu müssen.
Mehr Öffentliches gibt es kaum. Wenn man aber in das Außenministerium hineinhört, dann vernimmt man deutlich mehr Bedauern bei den Zuständigen. Und den Hinweis, dass generell projektbezogene Förderungen wie diese leichter zu streichen sind als institutionelle mit langjährigen Verträgen und festem Personal. Auch hier gilt ein bemerkenswerter Umstand, wenn es ums Einsparen geht. Ein schlankes Projekt wie dieses ist einfacher zu beenden als ein langfristiges, umfängliches mit vielem institutionellem Tamtam. Gefahren lauern nach dieser Kürzung für das Programm kulturweit nun auch für andere ähnliche Programme, etwa das Programm Weltwärts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dort zittern schon die ersten Verantwortlichen, weil es ähnlich leicht zu beenden wäre wie das Programm des Auswärtigen Amtes. Die Oppositionelle Claudia Roth von den Grünen meint, hier werden gerade an junge Menschen die falschen Signale gesendet.
Auf der anderen Seite werden junge Menschen natürlich, wird von ihnen erwartet, dass sie dann mit 18 für den Wehrdienst sich bereitstellen. Da sind sie recht, aber in der Frage wird ihnen jetzt ein wichtiges Programm kaputt gemacht.
Sie will sich bei den nächsten Haushaltsverhandlungen dafür einsetzen, dass das Programm weitergeführt werden kann. Realistischer scheint zu sein, zumindest das entstandene Netzwerk, die Alumni-Kultur, aufrechtzuerhalten. Roman Luckscheiter, Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission und damit wichtigster Träger des Programms, sagte es hier im Programm so.
Wir müssen jetzt sehen, wie wir diesen Spirit, den wir 17 Jahre lang aufgebaut haben, auch bewahren können im Dialog mit den entstandenen Netzwerken. Wir haben viele Erfahrungen gemacht und können sicherlich Orientierung geben damit auch, wie Weltoffenheit wirklich sehr praktisch vermittelt und erfahrbar gemacht werden kann.
Noch ist es nicht ganz vorbei. Im September reisen noch einmal 300 Jugendliche mit dem Programm Kulturweit raus in die Welt. Ein vorerst letztes Mal.
Wladimir Balzer mit Reaktionen auf die Einstellung des Freiwilligenprogramms Kulturweit. Alfred Schnittkes Oper Leben mit einem Idioten wurde 1992 in Amsterdam uraufgeführt und war damals ein Rückblick auf die Zerstörung des Sozialismus, der sich ja gerade in rasanter Auflösung befand. Der Ich-Erzähler des Stücks wird zur Aufnahme eines Irren verurteilt, der von Zuschauern als Lenin wiedererkannt wurde. Gerade scheint das musikalisch nicht ganz leicht verdauliche Stück doch wieder interessant zu sein. Nach der Oper Zürich bringt es jetzt auch das Theater Magdeburg auf die Bühne, inszeniert vom Intendanten Julian Schawa. Uwe Friedrich hat die Premiere gesehen. Wie viel Sozialismuskritik steckt denn heute noch in der Oper?
Ganz wenig in der Sicht von Julien Chavard. Also wir sehen keine spätsozialistischen Plattenbauten oder ähnliches oder irgendwelche Uniformen, die wahlweise an die Sowjetunion oder an die DDR erinnern. Vielmehr hat er sich von Anneliese Neudecker so eine Art Zirkus auf die Bühne bauen lassen. Es gibt so eine Tribüne, wo eine ganze Menge Clowns sitzen. Die Struktur dieses Stücks ist ja auch sehr brechtisch, sehr episch. Es wird laufend kommentiert, es wird laufend über sich selbst erzählt von den Figuren. Und das funktioniert damit sehr, sehr gut. Es gibt dazu noch so eine Art barocke Kulissenbühne, die sich sehr schön und sehr zweckmäßig dann herabsenken kann zu irgendwelchen Höhlen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, Julien Chavard ist wirklich ein totaler Theatermann, der um die Effekte weiß, die zum Teil gar nicht so raffiniert sind, aber extrem wirkungsvoll.
Nun gibt's ja aber diese Anspielung an den Sozialismus, auch wenn der Texter Viktor Jerofejew gesagt hat, nein, nein, das ist nicht Lenin, der Irre, das meine ich gar nicht so. Wie manövriert man sich denn da gut drumherum?
Ja, man darf Autoren natürlich auch nicht alles glauben, was die über ihre Werke sagen. Das funktioniert erstaunlich gut. Es ist ja überhaupt zu sehen bei vielen Werken, die sehr lange so einem Realismus auch in der Aufführungsgeschichte verhaftet bleiben. Man kann in der Tosca immer noch sehr oft so eine realistisch nachgebaute Engelsburg sehen. Und es befreit die Stücke ungemein, wenn das endlich mal sich jemand traut wegzunehmen. Und hier ist es so, dass dieser Idiot Vova mal mit so einer Hundemaske rumläuft, irgendwie dann ganz niedlich sogar wirkt zwischendurch und dann aber eben diese Grausamkeiten vollführt, die Frau vergewaltigt, der Mann findet das irgendwie gar nicht so schrecklich, sondern verliebt sich in diesen Idioten, auch noch so eine Art Stockholm-Syndrom, und das öffnet eben auch für ganz zeitgenössische Assoziationen. Also man kann ja auch dann durchaus an andere totalitäre Regime denken, wo man sich wundert, dass die Bevölkerung da begeistert mitgeht.
Das Stück, ich habe es schon gesagt, ist für die Ohren des Publikums eine Herausforderung. Das hört sich nicht so leicht weg. Es gibt nur wenige Hauptrollen. Der Chor spielt eine große Rolle. Wie klingt's in Magdeburg?
Das sägt genau an den richtigen Stellen, an den Nerven. Das ist zum Teil echt brutale Musik. Dann wird's wieder aufgebrochen in so gefällige, beinahe gefällige, aber doch abgründige Tangos. Julia Nordsch ist der Ich, der diesen Idioten aufnehmen muss, macht das ganz toll und den hören wir jetzt.
Anfangs gab sich Ruhe, still und unauffällig, schlurfte mit seinen Pantoffeln.
ein kleiner Eindruck davon, wie toll er auch, wie verständlich er auch den Text gestaltet. Alison Scherzer muss in stratosphärische Koloraturhöhen als Frau, macht das auch toll. Und Timur als Vova, erschreckend, großartig, virtuos. Das Ganze geleitet von Pavel Poplawski. Also eine Aufführung, die sich wirklich lohnt, zu einer Wiederbegegnung mit diesem Stück auf eine sehr revuehaft originelle Weise.
Ja, das Stück wird nur selten gespielt, wahrscheinlich auch, weil man befürchtet, dass es kein Kassenschlager wird in den Opernhäusern. Und es verlangt dem Publikum einiges ab, aber es scheint doch eins zu sein, dass in die Zeit passt.
Unbedingt. Es gab auch begeisterten Jubel. Das Publikum dort in Magdeburg ist wirklich mitgegangen. War vielleicht auch gar nicht unglücklich, nicht mit dieser Sozialismusgeschichte behelligt zu werden und irgendwie belehrt zu werden, sondern genau, dass man diesen Gegenwartsbezug herstellen konnte.
Uwe Friedrich über Alfred Schnittkes Leben mit einem Idioten in Magdeburg. Vielen Dank. Laboratorium der Lüste, so heißt eine Ausstellung im Kunsthaus in Zürich, die Werke von Félicien Rops zeigt. Und zwar solche, die zu ihrer Entstehungszeit nur im Geheimen betrachtet wurden. Denn es geht um den männlichen Blick auf den weiblichen Körper und dessen durchaus pornografische Inszenierung. Das war in Paris des 19. Jahrhunderts aus anderen Gründen skandalös als heute. Während man heute die männliche Perspektive kritisieren würde, ging es damals durchaus um Freiheit, wie unser Kritiker Christian Gampert meint.
Ein überdimensionaler Satan schreitet über Paris hinweg, tritt Notre-Dame mit Füßen und sät als zarte Versuchung lauter Jungfrauen über der Stadt aus. Auf dem Körper einer steinernen Sphinx räkelt sich wie ein Pin-up eine nackte Blondine. Auf einem Fries mit Darstellungen der Künste schreitet, nur mit Strümpfen und Handschuhen bekleidet, eine Kurtisane, die mit verbundenen Augen ein Schwein an der Leine führt, das Symbol der Wollust. Natürlich kann man sagen, die Gouachen und Zeichnungen von Félicien Rops seien Pornografie, Machotum und reaktionär. Männlicher Blick, die Frau als Lustobjekt. Das wäre eine sehr heutige und unhistorische Sicht auf diesen Künstler, der im 19. Jahrhundert natürlich ein libertärer Tabubrecher war. Schon deshalb durften seine Werke nur im Geheimen gezeigt werden. Privatsammler kauften die Arbeiten und präsentierten sie in kleinem Kreis. Kurator Jonas Bayer.
Er stammte ja aus einer relativ wohlhabenden Familie, hatte also einen abgesicherten Hintergrund, was ihm wiederum erlaubte, gar nicht so sehr auf die breite Öffentlichkeit zu schielen, sondern ganz bewusst einen Kreis von Sammlern um sich zu scharen, die ähnliches Interesse an solchen entgrenzten Motiven hatten.
Rops sah die Frau als Verführerin, aber er setzte sie durchaus auch als Domina und Kriegerin ins Bild und als bedrohliche Femme fatale. Hier kamen männliche Ängste zur Sprache. Die Ausstellung fächert all diese Widersprüche virtuos auf. Rops kam aus einer belgisch-katholischen Erziehung und einer am Realismus orientierten Kunstausbildung. Erfolg hatte er dann in Paris als Buchillustrator, der zunächst an Daumiers Karikaturen orientiert war und sich dann immer mehr ins Symbolistische bewegte. Rops lebte in Paris natürlich ein Skandal mit den Schwestern Aurélie und Léontine Duluc zusammen, zwei Modeschöpferinnen, und verkehrte in den Dichterkreisen um Mallarmé und Baudelaire, deren Bände er illustrierte. Baudelaires Diagnose, das Schöne sei immer bizarr, gilt sicherlich auch für das Werk von Rops, denn Frauen faszinierten ihn vor allem in bizarr-erotischen oder dekadenten Zusammenhängen, als Absinthtrinkerinnen, Prostituierte, Teuflische, Le Diabolique heißt ein Grafikzyklus. Einigen wenigen Blättern zu syphilitischen, leidenden Frauen, die als tot stilisiert werden, steht in der Ausstellung eine ganze Reihe herausfordernd blickender, selbstbewusster Pariser Prostituierter gegenüber. Eine sündige Eva im Paradies wird bei Rops von der Schlange fast penetriert. Zur Pornografie kommt dann das Blasphemische, denn am Kreuz hängt in Rops bekanntestem Werk nicht Christus, sondern eine erotische Frau, vor der der heilige Antonius entsetzt zurückweicht. Neben dem weiblichen Akt am Kreuz werfen sich der gemarterte Christus und ein Teufel zur Seite.
Die Versuchung des heiligen Antonius, eines seiner Hauptwerke, wurde auch euphorisch von Sigmund Freud besprochen, da er eben der Ansicht war, dass hier die Idee der Verdrängung besonders deutlich gezeigt werde.
Das Verdrängte, das Sexuelle bricht sich bei Robs Bahn mit hochvirtuosen künstlerischen Techniken, die den Eros feiern und die Frau mitnichten nur als Objekt betrachten. Sie scheint bei Robs durchaus Freude am Sex oder an der Dominanz zu haben oder Lust an der Qual. Problematisch ist eher, dass der befreite Sex damals nur für wenige zu haben war, für Intellektuelle, Dichter und Privilegierte. Auch die Grenzüberschreitung war im Zweiten Kaiserreich streng reglementiert, ab ins Bordell oder in die Privatsammlung, damit das Volk nicht auf dumme Gedanken kommt und sich emanzipieren möchte. Wer will, kann all das in der Zürcher Ausstellung en Detail erfahren, die Félicien Robs mit der gebotenen Lakonie präsentiert.
Laboratorium der Lüste, Arbeiten von Félicien Robs im Kunsthaus in Zürich. Immer mehr Institutionen, national wie international, melden sich in der Debatte um den Buchhandlungspreis zu Wort. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte 3 politisch linke Buchhandlungen vom Preis ausgeschlossen, mit Verweis auf das sogenannte Haber-Verfahren. Nach dem sollen Organisationen mit Bezügen zum Extremismus von einer staatlichen Förderung ausgeschlossen werden. PEN Deutschland kritisierte heute, durch Weimers Entscheidung würde nicht nur der Preis beschädigt, sondern auch das Ansehen der Branche. PEN Deutschland fürchtet zudem für die Zukunft weitere politische Einflussnahme. Auch die European and International Booksellers Federation und die International Publishers Association kritisierten Weimers Vorgehen. Vor allem die unzureichende Begründung für den Ausschluss sorgt für Irritationen. Auch die Jury des Deutschen Buchhandlungspreises äußerte sich heute erstmals. Dem Deutschlandfunk sagte Anne Friebel, Jurymitglied und Gründerin des Paloma Verlags:
Wir stehen erstmal nach wie vor zu den ausgewählten 118 Buchhandlungen. Dass diese Liste jetzt vom BKM eben um 3 Buchhandlungen gekürzt und dabei das Haber-Verfahren eingesetzt wurde, also das lehnen wir wirklich entschieden ab. Wir finden es aber gut und sehr, sehr wichtig, dass es gerade eben einen lauten Protest und einen Diskurs über dieses Vorgehen von Herrn Weimer gibt und das diskutiert wird, denn das sind wirklich wichtige demokratische Grundfragen.
Zudem entschied die Jury, die 3 Plätze auf der Liste nicht nachzunominieren.
Das hätte sich für uns falsch angefühlt. Das ist ein Platz, der leer bleibt und den füllen wir nicht einfach nach.
Anne Friebel aus der Jury des Deutschen Buchhandlungspreises. Der lettische Star-Dirigent Andris Nelsons muss im nächsten Jahr überraschend das Boston Symphony Orchestra verlassen. Man sei sich nicht einig gewesen, was die Ausrichtung des Orchesters angehe, hieß es von Seiten der Geschäftsführung. 13 Jahre lang hatte Nelsons das Orchester geleitet, jetzt wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert. Er selbst betonte in einem Brief an das Orchester, er habe diese Entscheidung nicht erwartet und auch nicht gewollt. Die New York Times dagegen findet die Trennung wenig überraschend. Nelsons Auftritte mit dem BSO seien nicht immer brillant gewesen. Außerdem habe es Unmut darüber gegeben, dass Nelsons als einer der gefragtesten Dirigenten weltweit zu oft unterwegs sei. Neben Gastdirigaten leitet Nelsons außerdem das Leipziger Gewandhausorchester. Das hatte zuletzt seinen Vertrag bis 2032 verlängert. Hollywood-Schauspieler Timothy Chalamet hat sich spöttisch über die Kunstformen Oper und Ballett geäußert. Er wolle nicht in Bereichen arbeiten, über die man sage, man müsse sie am Leben erhalten, obwohl sich niemand für sie interessiere. Darauf haben mittlerweile mehrere Opernhäuser reagiert. So schrieb etwa die Los Angeles Opera, sie würde Chalamet ja gern Freikarten für ihre aktuelle Inszenierung anbieten. Doch die Veranstaltung sei fast ausverkauft. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer äußerte sich, wer Ballett oder Oper nicht hautnah und live erlebt habe, sagte er, könne auch mal daneben liegen. 2 Monate vor Beginn muss das Berliner Ex-Jazz-Festival abgesagt werden. Die Kulturverwaltung habe bis zum heutigen Tag die Förderzusage verweigert. Im nun verbleibenden Zeitraum könne man die Veranstaltung nicht mehr realisieren. Und die Stadt Leipzig will ihr Literaturhaus als prägende Kulturinstitution der Stadt sichern und künftig dauerhaft fördern. Ab 2027 soll der zuständige Verein mit 205.000 Euro unterstützt werden. Der Stadtrat muss darüber allerdings noch final abstimmen.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker, Dankeschön. Die Bewertung der Landtagswahl in Baden-Württemberg gestern, die Lage im Iran und die Frage nach der Freigabe von Ölreserven. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.